Jane Austen, Stolz und Vorurteil. Gelesen von Isabel Schmier. Teil 3. Rückblick. Aufwühlende Zeiten für Elizabeth Bennet. Überraschenderweise hat ihr Mr. Darcy einen Heiratsantrag gemacht, in dem er mehrfach betonte, wie sehr das gegen jegliche Vernunft und gegen jegliche soziale Anfordernisse gehe. Sie lehnt diesen Antrag natürlich ab. Nicht nur wegen Mr. Darcys unverschämter Art, sondern auch, weil er seinen besten Freund Mr. Bingley und ihre Schwester auseinandergetrieben hat und weil er den charmanten Mr. Wickham, mit dem er aufgewachsen ist und der sich in letzter Zeit sehr für Elizabeth interessiert hat, um Geld und eine Anstellung gebracht hat. Doch als Mr. Darcy sich anschließend in einem Brief erklärt, ist Elizabeth sich plötzlich nicht mehr sicher, ob ihre Vorwürfe länger gelten. Darcy vertraut ihr an, dass Mr. Wickham Darcys 10 Jahre jüngere Schwester Georgiana entführen wollte und dass er deswegen und auch aus verschiedenen anderen Gründen eine verständliche Abneigung gegen ihn hat. Neben diesen neuen Geheimnissen und Entdeckungen sorgt sich Elizabeth außerdem um ihre Schwester Lydia. Die verbringt den Sommer mit einem Regiment in Brighton und Elizabeth fragt sich, ob das deren Leichtsinn und Flatterhaftigkeit gut tun kann. Nur gut, dass Elizabeth jetzt mit Tante und Onkel Gardiner in den Urlaub nach Derbyshire fährt. Die beiden wissen übrigens noch nichts von den Enthüllungen über Mr. Darcy und Mr. Wickham, halten Mr. Wickham für einen charmanten jungen Mann und Mr. Darcy für sehr arrogant. Zufällig liegt in Derbyshire auch Pemberley, der Landsitz von Mr. Darcy. Die Stadt, in der Mrs. Gardiner einen Teil ihrer Jugend verbracht hatte, hieß Lambton, und dorthin brach man eines Morgens auf. Unterwegs hatte Elizabeth von ihrer Tante erfahren, dass Pemberley nur 5 Meilen von diesem Städtchen entfernt lag. Am Abend vorher, als man den nächsten Tagesplan beriet, sprach Mrs. Gardiner den Wunsch aus, diesen alten Besitz einmal wiederzusehen. Ihr Gatte erklärte sich gern einverstanden, und dann wurde Elizabeth gefragt, was sie dazu sage. »Würdest du nicht gern das Haus, von dem du so viel gehört hast, einmal mit eigenen Augen sehen?« fragte ihre Tante. »Von dort stammen ja verschiedene von deinen Bekannten. Du weißt doch, dass Wickham dort seine ganze Jugend verlebt hat.« Elizabeth wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte. Sie fühlte, dass sie dort nichts zu suchen hatte, musste aber ihre Ablehnung damit begründen, dass sie keine große Lust habe, noch ein großes Haus mit schönen Teppichen und alten Gemälden zu sehen, nach den vielen, die man unterwegs schon besucht hatte. Mrs. Gardiner schalt sie töricht. Wenn es sich um nichts weiter als ein schön eingerichtetes altes Haus handelte, hätte ich gar nicht den Vorschlag gemacht. Aber der Park, der dazugehört, ist einer der schönsten in ganz England. Er ist wirklich entzückend. Elizabeth zog ihre Einwände zurück, aber in ihrem Inneren konnte sie sich nicht so leicht mit diesem Plan abfinden. Die Möglichkeit, Mr. Darcy zu begegnen, während man sich Pemberley ansehe, war nur zu naheliegend, und das wäre wirklich mehr als peinlich. Bei dem bloßen Gedanken daran wurde ihr heiß. Als sie sich schlafen legte, fragte sie daher das Stubenmädchen, ob Pemberley ein schöner Besitz sei, wie der Besitzer heiße, und ganz nebenher und mit klopfendem Herzen, ob die Familie sich wohl schon zu ihrem Sommeraufenthalt dort eingefunden habe. Auf diese letzte Frage erhielt sie die ersehnte verneinende Antwort und konnte sich jetzt unbekümmert und unbesorgt ihrer großen Neugierde hingeben, wie dieses vielgenannte Haus wohl aussehen mochte. Und als am nächsten Morgen das Gespräch wieder auf den Abstecher kam, bemerkte sie, es sei vielleicht doch ganz angebracht, dem Wunsch ihrer Tante zu folgen. Also brach man nach Pemberley auf. Elizabeth hielt schon lange vorher Ausschau nach den ersten Anzeichen der Bäume von Pemberley, und als sie endlich das Parktor durchfuhren, konnte sie ihre Aufregung kaum verbergen. Der Weg stieg allmählich an, bis sie sich auf einer ziemlich steilen Höhe befanden, von wo aus der Blick über das dazwischenliegende Tal sofort durch das in fast gleicher Höhe befindliche Schloss gefangen genommen wurde. Es war ein stattlicher, schöner Steinbau. Hinter ihm stieg der bewaldete Hügel noch höher, während zu seinen Füßen ein Fluss mit ziemlich reißendem Gefälle dahinströmte. Elizabeth war wie bezaubert. Sie hatte noch keinen Ort gesehen, der liebevoller von der Natur ausgestattet war. Keine Geschmacklosigkeit hatte die natürliche Schönheit verschandelt. Sie konnten sich alle nicht genug tun in ihrer Bewunderung und Begeisterung, und Elizabeth ertappte sich einen Augenblick bei dem Gedanken, dass es vielleicht doch nicht zu verachten sei, Herrin auf Pemberley zu sein. Sie fuhren ins Tal hinab, über die Brücke und wieder hinauf vor das Eingangsportal. Während sie sich dem Hause näherten, kehrten alle Befürchtungen Elizabeths wieder zurück. Wie schrecklich, wenn das Stubenmädchen sich geirrt haben sollte. Sie baten, das Haus besichtigen zu dürfen und wurden eingelassen. Dann kam die Haushälterin, eine würdig aussehende ältere Frau, die viel weniger vornehm tat und viel freundlicher war, als Elizabeth es sich vorgestellt hatte. So sehr ihr die Frage auf der Zunge brannte, sie brachte nicht den Mut auf, sich bei der Haushälterin zu vergewissern, dass der Herr wirklich nicht anwesend sei. Schließlich stellte aber ihr Onkel diese naheliegende Frage, und Elizabeth musste sich rasch abwenden, um ihre Erregung zu verbergen, während Mrs. Reynolds erwiderte: »Nein, er sei noch nicht angekommen, sie erwarte ihn aber für morgen mit einer Anzahl seiner Freunde.« Wie erleichtert atmete Elizabeth heimlich auf, wenn nur irgendein Zufall ihre Reise um einen Tag verzögert hätte. Mr. Gardiner, der eine freundliche und natürliche Art besaß, mit fremden Menschen umzugehen, verstand es, Mrs. Reynolds Mitteilsamkeit wach zu halten, allerdings schien auch sie ein großes Vergnügen darin zu finden, voll Stolz und Anhänglichkeit von ihrem Herrn und dem jungen Fräulein Miss Darcy zu reden. Hält sich ihr Herr sehr viel auf Pemberley auf? Nicht so viel, wie ich es mir wünschen könnte, doch die Hälfte des Jahres bringt er fast immer hierzu. Und Miss Darcy kommt stets in den Sommermonaten her. Ihr Herr müsste heiraten, dann würden Sie ihn gewiss mehr zu sehen bekommen. Ja, das wohl, aber ich weiß nicht, wann das der Fall sein wird. Ich kenne auch kein einziges junges Mädchen, das gut genug für ihn wäre. Mr. und Mrs. Gardiner lächelten. Elizabeth konnte nicht umhin zu bemerken, das spricht ja sehr für ihn, dass Sie so von ihm denken. Ich spreche nur die Wahrheit, war die Antwort, und wer ihn so gut kennt wie ich, wird nichts anderes sagen können. Elizabeth dachte, dies gehe jetzt wohl doch ein wenig zu weit, und vernahm mit steigender Verwunderung, wie die Haushälterin hinzufügte: Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein böses Wort von ihm zu hören bekommen, und ich kenne ihn nun doch schon seit seinem vierten Lebensjahr. Ja, ich habe es sehr glücklich mit meinem Herrn getroffen, und ich bin sicher, dass ich auf der Welt keinen besseren finden würde. Aber ich sage immer, ein Kind mit einem guten Charakter wächst auch zu einem Mann mit einem guten Charakter heran. Und einen lieberen und warmherzigeren kleinen Jungen, als mein Herr es gewesen ist, kann man sich nicht leicht vorstellen. Elizabeth hörte, staunte, zweifelte und wartete ungeduldig darauf, noch mehr über Darcy zu hören. Was Mrs. Reynolds sonst von den Zimmern, den Teppichen, den Gemälden zu erzählen wusste, konnte sie durchaus nicht fesseln. Nachdem sie im Haus alles gesehen hatten, was zu sehen war, gingen sie wieder hinab und verabschiedeten sich von Mrs. Reynolds, die nun dem Gärtner, der sie an dem Hausportal erwartete, die weitere Führung der Gäste überließ. Als sie über den Rasen zum Fluss hinunterschritten, wandte Elizabeth sich um das Haus noch einmal zu betrachten. Ihr Onkel und ihre Tante blieben ebenfalls stehen. Während Mr. Gardiner Überlegungen über das mutmaßliche Alter des Gebäudes anstellte, tauchte plötzlich auf dem Weg, der nach hinten zu den Stallungen führte, der Besitzer selbst auf. Sie standen sich kaum 20 Schritte voneinander entfernt gegenüber, und sein Erscheinen war so plötzlich gewesen, dass es Elizabeth unmöglich war, ihm auszuweichen. Ihre Augen trafen sich. Beider Wangen bedeckte eine tiefe Röte. Er fuhr im wahrsten Sinne des Wortes zurück und stand dann wie gebannt vor Erstaunen. Aber sofort fasste er sich wieder, schritt auf Elizabeth zu und sprach sie, wenn auch nicht mit besonderer Beherrschung, so doch mit großer Freundlichkeit an. Elizabeth hatte sich bei seinem Anblick unwillkürlich halb umgedreht, als wolle sie forteilen. So stand sie da und hörte seinen Gruß mit einer Verlegenheit an, deren sie nicht Herr werden konnte. Die Gardiners hielten sich ein wenig abseits, während er mit ihrer Nichte redete, die, immer noch verwirrt, kaum die Augen zu heben wagte, und sich später nicht mehr erinnern konnte, was sie auf seine freundlichen Fragen nach ihrer Familie geantwortet hatte. So sehr war sie über die Veränderung, die anscheinend mit ihm vorgegangen war, verwundert, dass jedes Wort von ihm ihre Verlegenheit noch mehr vermehrte. Die wenigen Minuten, die sie so zusammenstanden, zählten zu den ungemütlichsten und peinlichsten ihres ganzen Lebens. Ihm schien allerdings unter den gegebenen Umständen auch nicht viel wohler zu sein. Seine Stimme verriet nichts von seiner gewöhnlichen, ruhigen Überlegenheit, und er fragte so oft und so viel danach, wann sie von Longbourn abgereist seien und wie lange sie sich in Derbyshire aufhalten wollten und wann sie von Longbourn abgereist seien, dass an seiner inneren Erregung gar kein Zweifel bestehen konnte. Sie sah allerdings auch, dass er freundlich gestimmt war, und um ihm darin nicht nachzustehen, fing sie an, ihre Bewunderung über die Schönheiten des Parks Ausdruck zu geben. Sie hatte indes noch nicht die Worte reizend und entzückend ausgesprochen, da unterbrach sie ein unglückseliger Gedanke. Vielleicht könnte er ihrem Lob über Pemberley eine falsche Bedeutung beimessen, und errötend verstummte sie wieder. Was für ein unglückseliger Einfall ihrer Tante, Schloss Pemberley besichtigen zu wollen, und wie unvorsichtig von ihr selbst diesem Wunsch nachgegeben zu haben. Warum waren sie nur hierher gekommen? Oder wieso war er einen Tag früher als erwartet zurückgekehrt? Wären sie doch nur 10 Minuten eher aufgebrochen. Bei dem Gedanken an all diese lächerlich dummen Zufälle, die das Zusammentreffen bewirkt hatten, errötete sie von Neuem über und über. Und wie verändert er ihr vorkam. Was konnte es damit nur auf sich haben? Dass er sie überhaupt ansprach, war schon erstaunlich. Und dass er sich dann noch mit dieser auffälligen Herzlichkeit nach ihrer Familie erkundigte, welch ein Gegensatz zu jenen letzten Worten, die er damals, als er ihr den Brief gab, an sie gerichtet hatte. Sie wusste nicht, was sie denken, was sie von all dem halten sollte. Mrs. Gardiner stand etwas hinter den beiden jungen Leuten, und als Elizabeth so plötzlich schwieg, bat Darcy, ihn mit ihren Freunden bekannt zu machen. Auf eine solche Liebenswürdigkeit war sie nun völlig unvorbereitet, und sie vermochte kaum ihr Lächeln darüber zu unterdrücken, dass er jetzt gerade die Menschen kennenzulernen wünschte, die er bei seinem Antrag als ein fast unüberwindliches gesellschaftliches Hindernis bezeichnet hatte. Als sie bei der Vorstellung das nahe verwandtschaftliche Verhältnis zu Mr. und Mrs. Gardiner erwähnte, beobachtete sie ihn heimlich, um zu sehen, wie er das aufnehmen werde. Sie wäre nicht übermäßig erstaunt gewesen, wenn er vor so unebenbürtigen Leuten kurzerhand davongegangen wäre. Überrascht war er jedenfalls zweifellos, aber er trug es mit Fassung und ging nicht nur nicht gleich fort, sondern schloss sich ihnen zu einem Spaziergang durch den Park an und begann ein Gespräch mit ihrem Onkel. Elizabeth lauschte genau auf jedes Wort, das gesprochen wurde, und frohlockte heimlich bei jedem Ausdruck, bei jedem Satz ihres Onkels, durch den er seine Bildung, seinen klugen Verstand und seinen guten Geschmack bewies. Von allgemeineren Dingen kam das Gespräch allmählich auf Forellen und Fischfang, und Elizabeth hörte, wie Darcy ihren Onkel auf das Verbindlichste einlud, so oft er Lust habe und solange in der Gegend bleibe, bei ihm zu fischen. Gleichzeitig bot er ihm an, ihn mit allem Nötigen an Gerät auszuhelfen und ihm die besten Stellen im Fluss zu zeigen. Mrs. Gardiner warf ihr einen erstaunten Blick zu. Elizabeth sagte nichts. Auch sie war aufs Höchste verwundert. Immer wieder fragte sie sich, warum hat er sich so verändert? Wie kam das? Es ist doch gar zu unwahrscheinlich, dass er noch etwas für mich empfindet. Nachdem sie eine Weile durch den Park gegangen waren, die beiden Herren voran, dahinter die beiden Damen, klagte Mrs. Gardiner über Müdigkeit und bat ihren Mann, ihr seinen Arm als Stütze zu reichen. Darcy nahm also den Platz an der Seite Elizabeths ein, und zusammen gingen sie weiter, den anderen voraus. Nach einer kleinen Weile fing Elizabeth an zu sprechen. Sie wollte ihn unbedingt wissen lassen, dass man sie seiner Abwesenheit versichert hatte, bevor sie nach Pemberley gefahren waren, und meinte, seine Ankunft sei doch sehr unerwartet gewesen. Denn ihre Haushälterin sagte uns, fügte sie hinzu, dass sie bestimmt erst morgen zurückkehren würden, und wir hatten auch in dem Gasthaus, in dem wir übernachteten, gehört, dass sie noch nicht in Pemberley erwartet wurden. Er erwiderte, dass eine dringende Unterregung mit seinem Verwalter ihn veranlasst habe, seiner Reisegesellschaft vorauszueilen. Sie wird morgen früh hier eintreffen, fuhr er fort. Übrigens befinden sich auch einige Bekannte von Ihnen dabei, nämlich mein Freund Bingley und seine Schwestern. Elizabeth antwortete hierauf nur mit einem leichten Kopfnicken. Ihre Gedanken waren bei der Nennung des Namens Bingley zu dem Abend zurückgeeilt, an dem zuletzt von ihm zwischen ihnen die Rede gewesen war, Und nach seiner Miene zu schließen, beschäftigte auch ihn ein ähnlicher Gedanke. »Es befindet sich aber noch jemand in der Gesellschaft«, fuhr er nach einer Weile fort, »der ganz besonders wünscht, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wollen Sie mir erlauben, Ihnen meine Schwester Georgiana vorzustellen, solange Sie noch in Lambton bleiben?« Diese Bitte fügte eine neue Überraschung zu all den anderen dieses Tages. Sie war überzeugt, dass dieser Wunsch Miss Darcys ursprünglich von ihrem Bruder ausgegangen sein musste. Weiter wollte sie jetzt nicht denken. Das genügte ihr voll auf. Sie freute sich aufrichtig, dass er demnach, trotz aller verletzter Eitelkeit, nicht gar zu schlecht von ihr denken konnte. Gleich am nächsten Tag lernt Elizabeth also Miss Darcy kennen, und entgegen der Beschreibung von Mr. Wickham ist sie keineswegs arrogant und hochnäsig, was sie natürlich an seiner Version der Geschichte immer mehr zweifeln lässt. Auch Mr. Bingley, den ehemaligen Verehrer ihrer Schwester Jane, trifft sie wieder und stellt zu ihrer Freude fest, dass er sich sehr auffällig nach Wohlergehen und Verbleib ihrer Schwester erkundigt. Außerdem freut er sich ganz offensichtlich, sie wiederzusehen, im Gegensatz zu seinen Schwestern, Caroline und Mrs. Hurst. Nach ihrer Ankunft in Pemberley wurden Elizabeth und ihre Tante sogleich durch die große Empfangshalle in das Gesellschaftszimmer geführt, dessen nördliche Lage ihm an diesem heißen Sommertag eine angenehme Kühle bewahrt hatte und dessen weit offene Glastüren einen herrlichen Ausblick auf den Park mit seinen alten Eichen und Kastanien und auf die Hügel dahinter gewährten. Georgiana Darcy, die sich schon mit Caroline und Mrs. Hurst hier aufhielt, begrüßte die Gäste und übernahm die Vorstellung. Der Empfang durch Georgiana war überaus herzlich, auch wenn sie ihre Schüchternheit noch immer nicht überwunden hatte. Diese Schüchternheit entsprang offenbar nur einer bei ihrem Alter verständlichen gesellschaftlichen Unsicherheit. Empfindliche Leute konnten sie jedoch leicht mit hochmütiger Zurückhaltung verwechseln. Für die nächste Zerstreuung sorgten einige Diener, die Kuchen, belegte Brötchen und Früchte hereintrugen. Während sie so noch mit Trauben und Pfirsichen beschäftigt waren, trat Darcy ein. Kaum erschien er, da fasste Elizabeth auch schon den höchst vernünftigen Entschluss, sich völlig natürlich und unbefangen zu geben. Das war umso notwendiger, wenn es auch deshalb keineswegs leichter zu befolgen war, als sie wahrnahm, wie sich plötzlich aller Anwesenden ein auffälliges Interesse an ihrer Person bemächtigte und aller Augen aufmerksam Darcys Verhalten ihr gegenüber beobachteten. In keinem Gesicht war die Neugierde deutlicher zu erkennen als in dem Carolines, wenn sie auch jetzt ein lebhaftes Lächeln zur Schau trug, so oft er sie ansprach. Ihre Eifersucht hatte ja noch keinen Grund gehabt, sich voll zu entfalten, und ihre Bemühungen um Darcy waren so zuversichtlich wie nur je. Georgiana fühlte sich in Gegenwart ihres Bruders sicherer und fing an, sich lebhafter zu unterhalten. Elizabeth merkte, dass Darcy daran gelegen war, dass seine Schwester und sie sich möglichst gut kennenlernten. Caroline bemerkte dies ebenfalls und ließ sich, darüber aufgebracht, zu der dummen Bemerkung hinreißen. »Wie ist das, Miss Elizabeth? Stimmt es, dass das Regiment aus Meryton fortgezogen ist? Für Ihre Familie muss das doch ein sehr harter Schlag gewesen sein.« Vor Darcy wagte sie es nicht, den Namen Wickham auszusprechen, aber Elizabeth begriff sofort, dass Caroline vor allem darauf angespielt hatte. Die Erinnerung an ihn riefen einen Augenblick lang ein Gefühl des Ärgers in ihr wach, doch sie unterdrückte sogleich ihre Verstimmung und gab ihre Antwort in völlig gleichmütigem Ton. Während sie sprach, warf sie unwillkürlich einen Blick auf Darcy und sah, dass er sie mit leicht gerötetem Gesicht ernst anblickte und dass seine Schwester neben ihm vor Verwirrung kaum die Augen zu heben wagte. Bald nach diesem Zwischenfall, den allerdings nur die Nächstbeteiligten bemerkt und verstanden hatten, brachen die Besucher wieder auf. Nachdem sie gegangen waren, machte Caroline in gewohnter Weise ihren Gefühlen Luft, indem sie Elizabeth, ihre Kleider und ihr Benehmen schmähte. »Wie schlecht Mrs. Bennet heute aussah«, rief sie. »Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der sich in so kurzer Zeit so sehr zu seinem Nachteil verändert hat. Sie war ja ganz braun und sah so gewöhnlich aus. Luisa und ich stellten gerade fest, dass wir sie beide kaum wiedererkannt hätten.« Darcy ließ es sich nicht anmerken, wie wenig Anklang ihre Worte bei ihm fanden. Er erwiderte ruhig, ihm sei keine Veränderung an ihr aufgefallen als ihre Sonnenbräune, und das sei ja immer die Folge von längeren Sommerreisen. Ich für meinen Teil, beharrte sie, habe sie ja nie besonders schön finden können. Ihr Gesicht ist zu schmal, ihre Haut auch nicht ein bisschen weiß. Nicht einen einzigen hübschen Zug hat sie an sich, ihre Nase ist ganz ausdruckslos. Ihre Zähne sind ja ganz ordentlich, aber auch nichts Besonderes. Und was ihre Augen anlangt, die manche Menschen sogar schön nennen, an denen habe ich nie etwas entdecken können, was mich begeistert hätte. Da Caroline wusste, dass Darcy Elizabeth bewunderte, hätte sie keine größere Dummheit begehen können, aber Ärger und Klugheit wohnen selten beieinander. Darcy schwieg, doch entschlossen, ihn um jeden Preis zum Reden zu bringen, fuhr sie nach kurzem fort: Ich weiß noch, wie erstaunt wir waren, als wir sie zum ersten Mal in Hertfordshire kennenlernten, nachdem wir so viel von ihrer Schönheit gehört hatten. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie Sie nach einem Essen auf Netherfield sagten, das soll eine Schönheit sein. Ebenso gut könnte man Ihre Mutter geistreich nennen. Später schien sie Ihnen allerdings besser zu gefallen. Ich glaube sogar, dass Sie sie zeitweilig ganz hübsch fanden. Stimmt, antwortete Darcy, der nun nicht länger an sich halten konnte, aber das sagte ich damals auch nur, weil ich sie erst ganz flüchtig kannte. Jetzt sind es schon viele Monate, seit ich der Meinung bin, dass sie von den Damen meines ganzen Bekanntenkreises mit am besten aussieht. Damit verließ er das Zimmer. Und Miss Bingley durfte sich in aller Ruhe darüber freuen, dass es ihr gelungen war, ihn zu einer Bemerkung zu zwingen, die nur ihr selbst Ärger bereiten konnte. Trotz Carolines eifersüchtiger Sticheleien verbringt Elizabeth eine glückliche Zeit in Derbyshire, bis ein Brief mit schlimmen Nachrichten über ihre Schwester Lydia eintrifft, die sich in Brighton aufhält. »Ach, wo ist Onkel bloß hingegangen?« rief Elizabeth aus, nachdem sie den Brief gelesen hatte, und stürzte, ohne einen Augenblick zu verlieren, zur Tür. Aber als sie gerade aufmachen wollte, wurde sie von draußen geöffnet, und Darcy stand vor ihr. Als er sie so aufgeregt und mit so bleichem Gesicht plötzlich vor sich sah, wich er unwillkürlich betroffen zurück. Und bevor er sich wieder fassen konnte, rief Elizabeth, die nur Gedanken für ihre Schwester hatte: »Entschuldigen Sie, ich muss gleich fort, ich muss meinen Onkel finden. Es ist dringend, ich darf keine Sekunde zögern.« »Mein Gott, was ist denn los?« rief er von ihrer Erregung angesteckt, weniger höflich als überrascht aus. »Ich will Sie nicht aufhalten«, fuhr er dann beherrschter fort, »aber lassen Sie doch mich oder lassen Sie den Diener Ihren Onkel suchen. Ihnen ist nicht wohl, Sie dürfen nicht selbst gehen.« Elizabeth zögerte, aber sie fühlte, wie ihre Knie zu zittern begannen. Sie sah so mitleiderregend aus, dass es Darcy unmöglich war, sie jetzt alleine zu lassen. Er konnte sich nicht enthalten, voll Mitgefühl zu sagen: »Lassen Sie mich das Zimmermädchen rufen. Kann ich nicht irgendetwas für Sie tun? Ihnen etwas holen, etwas zu trinken? Möchten Sie vielleicht ein Glas Wein?« »Nein, danke«, erwiderte sie und machte einen Versuch, ihre Fassung wieder zu gewinnen. »Mir fehlt bestimmt nichts. Ich bin ganz wohl. Ich bin nur etwas in Sorge wegen einer sehr schlechten Nachricht, die ich eben von Longbourn erhalten habe.« Bei diesen Worten brach sie in Tränen aus und war außerstande weiterzusprechen. Darcy konnte nur hilflos und voll Besorgnis dabeistehen und sie mit tiefem Mitleid betrachten. Endlich hatte sie sich wieder in der Gewalt und erzählte stockend: »Ich habe gerade einen Brief von Jane erhalten, in dem sie mir etwas Schreckliches mitteilt. Es wird doch nicht lange verborgen bleiben können. Meine jüngste Schwester ist auf und davongegangen mit Wickham. Sie sind beide aus Brighton verschwunden. Sie kennen ihn gut genug, um zu wissen, was das bedeutet. Lydia hat keine Freunde, kein Geld, nichts, was ihn hätte locken können. Sie ist auf immer verloren.« »Ich kann Ihren Kummer nachfühlen«, rief Darcy. »Es ist wirklich entsetzlich. Aber sind Sie ganz sicher? Ist kein Irrtum möglich?« »Leider nein. Sie sind zusammen von Brighton fortgefahren. Dann hat man noch bis dicht vor London ihre Spur verfolgen können, und danach sind sie verschwunden. Mein Vater ist sofort nach London gefahren, und Jane bittet in dem Brief, meinen Onkel zurückzukommen, um ihm zu helfen. In einer halben Stunde, hoffe ich, sind wir schon auf dem Weg. Aber es nützt ja nichts. Ich weiß, dass es nichts nützen kann. Was soll man gegen einen solchen Menschen tun? Wie soll man sie auch nur ausfindig machen? Ach, es ist schrecklich.« Darcy erwiderte nichts. Er schien ihr kaum noch zuzuhören und ging mit nachdenklichem, ernsten Gesicht im Zimmer auf und ab. Elizabeth bemerkte es und fand gleich die Erklärung. Jetzt hatte sie ihn erst völlig verloren. Es war ja auch gar nicht anders möglich, nach diesem erneuten Beweis der Minderwertigkeit ihrer Familie, bei dem unvermeidlichen Schimpf und der Schande, die ihre Familie jetzt treffen mussten. Es überraschte sie nicht, und sie konnte es ihm auch nicht übel nehmen. Aber das Bewusstsein, dass er sich jetzt endgültig von seiner Neigung zu ihr freigemacht haben musste, brachte ihr keinen Trost und vermochte ihren Schmerz in keiner Weise zu mildern. Im Gegenteil, jetzt erst wurde sie sich über ihre eigenen Gefühle auf einmal ganz klar. Nie zuvor hatte sie so gewusst, wie sehr sie ihn hätte lieben können, wie jetzt, wo ihre Liebe ihm nichts mehr bedeuten konnte. Erst nach etwas Zeit wurde sie wieder an ihren Besucher erinnert, als er mit einer Stimme, die in gleicher Weise Mitleid wie die alte Zurückhaltung verriet, zu ihr sagte: »Ich glaube, Sie müssen schon lange gewünscht haben, dass ich gehe. Und ich habe auch keinen Grund zu bleiben, außer der großen Sorge, die ich aufrichtig mit Ihnen teile. Wollte Gott, ich könnte etwas tun oder sagen, was Sie ein wenig zu trösten imstande wäre. Aber ich will Sie nicht mit Phrasen belästigen, die den Eindruck erwecken könnten, als sei es mir um Ihren Dank zu tun. Ich fürchte, meine Schwester wird Sie infolge dieses unglückseligen Vorfalls heute Abend nicht wieder auf Pemberley begrüßen dürfen.« »Nein, nein, natürlich nicht. Bitte entschuldigen Sie uns bei Ihrer Schwester. Sagen Sie ihr, ein dringliches Geschäft habe meinen Onkel nach London zurückgerufen. Verheimlichen Sie die traurige Wahrheit so lange wie möglich. Sehr lange wird sie ja leider doch nicht geheim bleiben können.« Er versicherte sie seines Schweigens, drückte ihr wieder sein Mitgefühl aus, gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass schließlich doch alles zu einem glücklicheren Ende kommen möge, als man im Augenblick hoffen könne, bat sie, ihn ihren Verwandten zu empfehlen, und ging. Elizabeth und die Gardiners kehren noch am selben Tag nach Longbourn zurück. Das Gerücht über die Eskapade von Lydia und Wickham hat sich natürlich schon bis ins benachbarte Meryton verbreitet. Ganz Meryton schien sich nun zusammenzutun, um diesen Mann, der vor 3 Monaten allen noch wie ein Engel erschienen war, zu einem abgefeimten Teufel zu erklären. Kein Händler, bei dem Wickham nicht Schulden hinterlassen hatte, kaum eine Bürgerfamilie, von der nicht angeblich die ein oder andere Tochter seinem Zauber erlegen war. Alle waren sich darüber einig, dass er der gemeinste Mensch in der Welt sei. Und jeder Einzelne war überzeugt, dass gerade er von Anfang an seiner Scheinheiligkeit misstraut habe. Mr. Gardiner verließ Longbourn am Sonntag. Und schon am Dienstag erhielt seine Frau einen Brief, in dem er mitteilte, er habe sogleich nach seiner Ankunft seinen Schwager aufgesucht und ihn mit zu sich nach Hause genommen. Mr. Bennet sei schon sowohl in Epsom wie in Clapham gewesen, jedoch ohne Erfolg. Und jetzt beabsichtige er, in jedem Gasthaus und Hotel der Stadt Erkundigungen einzuziehen, da er es für wahrscheinlich halte, dass die beiden irgendwo abgestiegen seien, bevor sie sich eine Wohnung gemietet hätten. Er, Mr. Gardiner selbst, verspreche sich nicht viel von dieser Art Nachforschung, aber da sein Schwager sich nun einmal darauf versteift hatte, wolle er ihm gern dabei behilflich sein. Mr. Bennet überlässt die Suche schließlich ganz seinem Schwager und kehrt erfolglos nach Longbourn zurück. Doch dann kommt endlich der ersehnte Brief. Lydia und Wickham sind gefunden und Wickham erklärt sich bereit, Lydia zu heiraten und damit ihre Ehre und die der Familie intakt zu halten. Aber nur, wenn ihr ein jährliches Vermögen von 100 Pfund ausgezahlt wird, sowie nach Mr. Bennets Tod ein Erbe von 1000 Pfund versprochen wird. Die Familie ist trotz allem erleichtert. »Ist es möglich?« rief Elizabeth aus, als sie den Brief fertig gelesen hatte. »Ist es möglich, dass er sie doch heiraten wird?« »Wickham ist also doch nicht so schlecht, wie wir immer gedacht haben«, sagte Jane. »Wie freue ich mich, Vater?« »Hast du den Brief schon beantwortet?« fragte Elizabeth. »Naja, wenn es nicht anders geht«, erwiderte ihr Vater, »getan werden muss es ja schließlich doch.« Mit diesen Worten wandte er sich um und ging mit ihnen wieder über den Rasen zurück. »Wie ist das übrigens?« begann Elizabeth, besann sich aber und fuhr fort. »Mit den Bedingungen wirst du dich wohl einverstanden erklären müssen, nicht wahr?« »Einverstanden? Ich wundere mich nur, dass er so wenig gefordert hat.« »Müssen Sie denn unbedingt heiraten? Lydia einen solchen Mann?«
Ja, natürlich müssen sie heiraten. Etwas anderes ist gar nicht mehr möglich. Aber 2 Dinge möchte ich gern wissen. Erstens, wie viel Geld euer Onkel auf den Tisch legen musste, um diese Heirat durchzusetzen, und zweitens, wie ich es ihm je zurückzahlen kann.
Geld? Unser Onkel? Rief Jane. Was meinst du damit, Vater?
Ich meine damit, dass kein Mann, der bei klarem Verstand ist, Lydia heiraten würde, nur weil sie, solange ich lebe, jährlich 100 Pfund und später das kleine Erbteil bekommt.
Das stimmt, meinte Elizabeth. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Seine Schulden sollen bezahlt werden und noch etwas übrig bleiben.
Sicher, da muss Onkel seine Hand im Spiel haben. Mit einer kleinen Summe ist es hierbei gewiss nicht getan.
Nein, erwiderte ihr Vater. Wickham wäre ein Dummkopf, wenn er sie für einen Penny weniger als 10.000 Pfund nähme. Es täte mir leid, wenn ich schon zu Beginn unserer verwandtschaftlichen Beziehung so gering von ihm denken müsste.
10.000 Pfund, du lieber Himmel, wie kann man auch nur die Hälfte davon je zurückzahlen?
Mr. Bennet antwortete darauf nicht, und tief in Gedanken versunken traten sie ins Haus. Die Mädchen gingen ins Frühstückszimmer, ihr Vater zog sich in seine Bibliothek zurück, um den Brief zu schreiben.
Der Hochzeitstag ihrer Schwester war herangekommen, und Jane und Elizabeth empfanden ein Mitleid mit ihr, das Lydia selbst wahrscheinlich für höchst überflüssig gehalten hätte. Die Familie hatte sich im Frühstückszimmer versammelt, um sie zu empfangen. Mrs. Bennet strahlte übers ganze Gesicht, als der Wagen vorfuhr. Ihr Mann sah undurchdringlich ernst aus, ihre Töchter besorgt, ängstlich und aufgeregt. Lydias Stimme erklang in der Halle, die Tür wurde aufgerissen und sie stürmte herein. Mrs. Bennet eilte auf sie zu und bewillkommnete sie mit überströmender Freude, gab darauf Wickham mit dem liebenswürdigsten Lächeln der Welt die Hand und wünschte beiden in einer Weise Glück, die deutlich zeigte, dass sie an diesem Glück nicht den geringsten Zweifel hegte.
Mr. Bennet empfing sie weniger herzlich. Er sah jetzt noch ernster und abweisender aus als früher und öffnete kaum den Mund zum Gruß. Die Unverfrorenheit des jungen Paares konnte ihn aber auch mit Recht aufbringen. Lydia war noch immer dieselbe. Unbeherrscht, ungeniert, ausgelassen, lärmend und ohne jedes Feingefühl. Wickham schien sich ebenso wohl und zu Hause zu fühlen wie Lydia. Sein Benehmen war so gewandt und verbindlich wie immer. Selbst Elizabeth hätte ihm eine solche Kaltschnäuzigkeit nicht zugetraut, aber sie war von nun an fest entschlossen, für die Unverschämtheit eines unverschämten Mannes keine Grenzen mehr anzunehmen. Eines Morgens, bald nach ihrer Ankunft, als sie bei ihren beiden älteren Schwestern saß, sagte Lydia zu Elizabeth:
Lizzie, ich habe dir noch gar nicht erzählt, wie es bei meiner Hochzeit zugegangen ist. Du warst neulich nicht dabei, als ich Mutter und den anderen davon berichtete. Bist du nicht neugierig zu wissen, wie alles vor sich ging?
Offen gestanden, nein, erwiderte Elizabeth. Ich finde, du hast gar keinen Anlass, über dieses Thema allzu viel zu reden.
Ach, geh, du bist ja dumm. Ich werde es dir aber trotzdem erzählen. Du weißt ja, wir wurden in der St. Clement-Kirche getraut. Mein Mann wohnt nämlich in dieser Gemeinde. Um 11 Uhr wollten wir alle dort sein. Onkel und Tante und ich sollten zusammen hingehen und die anderen dort treffen. Nun, gut, also, der Montag kam und du kannst dir denken, in welcher Aufregung ich war. Ich hatte solche Angst, dass irgendetwas dazwischen käme und wir die Trauung vielleicht verschieben müssten. Ich wäre außer mir gewesen. Na, und dann, gerade als der Wagen vorfuhr, wurde Onkel von diesem scheußlichen Mr. Stone wegen irgendeiner geschäftlichen Sache weggerufen. Wenn die sich einmal zusammensetzen, dann ist kein Ende abzusehen. Ich war halb tot vor Angst. Onkel sollte doch Brautführer sein. Und wenn wir uns zu sehr verspäteten, dann hätten wir noch einen ganzen Tag warten müssen. Glücklicherweise kam er aber schon nach 10 Minuten zurück und dann fuhren wir los. Hinterher überlegte ich mir, dass es gar nicht so sehr viel ausgemacht hätte, wenn er nicht gekommen wäre. Die Trauung hätte nämlich doch nicht verschoben werden müssen, denn Mr. Darcy hätte ja gut an seine Stelle treten können.
Darcy? Fragte Elizabeth in höchstem Erstaunen.
Ja, Darcy, er war mit Wickham gekommen und...
Du meine Güte,
das habe ich ja ganz vergessen. Ich sollte doch kein Wort davon verraten. Und ich habe es so feierlich versprochen. Was wird nur mein Mann dazu sagen? Es sollte doch ganz geheim bleiben.
Wenn es geheim bleiben soll, sagte Jane, dann sprich nicht weiter darüber. Wir werden dich schon nicht weiter fragen.
Natürlich nicht, sagte auch Elizabeth, obwohl sie kaum wusste, wie sie ihre Neugierde bezähmen sollte. Wir wollen selbstverständlich nichts wissen, was du nicht erzählen darfst.
Gut, erwiderte Lydia, denn wenn ihr mich gefragt hättet, würde ich euch bestimmt alles gesagt haben, und dann wäre mein lieber Mann sehr böse auf mich gewesen. Die Versuchung zu fragen lag nach einer solchen Ermunterung sehr nahe, und Elizabeth musste davonlaufen, um ihr nicht zu erliegen. Statt direkt bei ihrer Schwester nachzufragen, schreibt Elizabeth an Mrs. Gardiner, um sich bei ihr nach Mr. Darcys Beteiligung an Lydias Heirat zu erkundigen, und die erklärt alles, dass Mr. Darcy das Paar aufgefunden hat, mit Mr. Wickham in Verhandlung getreten ist und dass er es war, der die Hochzeit finanziell ermöglichte und nicht der Onkel. Grund dafür sei, dass er sich schuldig fühle, Wickhams Charakter der Gesellschaft nie offengelegt zu haben. Mrs. Gardiner vermutet noch ein weiteres Motiv in seiner Bekanntschaft zu Elizabeth. Wie dem auch sei, sein Stolz verbietet es nun natürlich, dass über seine Großzügigkeit gesprochen wird. Aber noch weitere Überraschungen erwarten die Familie Bennet. Nun war also Mr. Bingley wieder auf Netherfield. Mrs. Bennet hatte es mit Hilfe des Dienstboten-Nachrichtendienstes erreicht, eher davon Erkenntnis zu halten als irgendjemand sonst. Wahrscheinlich wollte sie sich keinen Augenblick das Vergnügen entgehen lassen, sich zu sorgen und zu ärgern. Sie zählte jede Stunde, die verstreichen musste, bevor sie schicklicherweise die Einladung nach Netherfield überbringen lassen konnte. Aussichtslos und ausgeschlossen war es, ihn vorher zu Gesicht zu bekommen. Aber am dritten Morgen nach seiner Ankunft blickte sie zufällig aus dem Fenster und sah ihn auf das Haus zu reiten. Sie rief eifrig nach ihren Kindern, um sie an ihrer freudigen Überraschung teilnehmen zu lassen. Jane blieb ruhig am Tisch sitzen. Elizabeth ging indes ihrer Mutter zuliebe zum Fenster, sah hinaus, sah Darcy neben Bingley und setzte sich wieder zu ihrer Schwester. »Da ist ja noch ein Herr dabei«, sagte Kitty. »Wer mag das sein?« »Irgendein Freund wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, wer er ist.« »Nanu«, rief Kitty jetzt, »er sieht doch ganz aus wie der Mensch, der immer mit ihm zusammen war, Mr.« »Ja, wie hieß er doch gleich, dieser große, hochmütige Kerl?« »Mein Gott!« »Mr. Darcy, du hast tatsächlich recht. Nun, jeder Freund von Mr. Bingley soll mir willkommen sein, aber sonst muss ich ja sagen, dass ich Darcys bloßen Anblick verabscheue.« Jane und Elizabeth war gleich wenig wohl zumute. Jede versetzte sich in die Lage der anderen und fühlte sich nebenbei auch noch in ihrer eigenen Haut ungemütlich genug. Und ihre Mutter fuhr fort zu erklären, wie wenig sie Darcy mochte und wie freundlich sie trotzdem zu ihm sein wolle, da er ja Bingleys Freund sei. Elizabeth ist nun natürlich gespannt, wie sich Darcy ihr gegenüber benimmt, aber er schweigt wie früher, beobachtet hauptsächlich Bingleys ungetrübtes Interesse an Jane und scheint sich sonst, Zitat, für nichts anderes als den Fußboden zu interessieren. Mrs. Bennet ignoriert ihn größtenteils und widmet sich ganz ihrer Freundlichkeit Mr. Bingley gegenüber, die sich in zahlreichen Einladungen zu Jagd, Spaziergängen und Essen zeigt. Am nächsten Tag kam Bingley also wieder. Und zwar so überpünktlich, dass keine von den Damen fertig umgezogen war. Mrs. Bennet stürzte mit aufgelöstem Haar und nur mit einem Morgenrock bekleidet in das Zimmer ihrer ältesten Töchter und rief in höchster Aufregung, »Jane, Jane, mach schnell, beeil dich, du musst sofort hinunter. Er ist gekommen. Mr. Bingley ist schon da. Ja, ja, wirklich, los, los, beeil dich doch. Sally, komm her und hilf Miss Bennet bei dem Kleid. Lizzies Haare können warten.«
»Wir kommen herunter, sobald wir fertig sind«, sagte Jane. »Aber Kitty wird sich wahrscheinlich schon umgezogen haben. Sie ist mindestens schon eine halbe Stunde vor uns hinaufgegangen.«
»Ach, Unsinn, Kitty! Was hat sie damit zu tun? Schnell, schnell rühr dich, meine Liebe! Wo hast du deine Schärpe hingelegt?«
Ihre Mutter stürzte wieder hinaus. Und Jane beeilte sich nicht mehr und nicht weniger als die anderen. Allein wäre sie jedoch um keinen Preis hinuntergegangen. Mrs. Bennet legte es darauf an, die beiden jungen Leute im Laufe des Abends irgendwie miteinander allein zu lassen. Nachdem der Tee gereicht worden war, zog ihr Mann sich wie jeden Abend in seine Bibliothek zurück. Mary ging ebenfalls, nicht ohne vorher verkündet zu haben, dass sie noch einige schwere Passagen eines Klavierkonzertes zu memorieren wünsche. Zwei von den fünf möglichen Hindernissen waren damit also aus dem Weg geräumt. Und Mrs. Bennet brachte dann eine ganze Weile damit zu, Elizabeth und Kitty in einer, wie sie dachte, nicht misszuverstehenden Weise zuzublinzeln, ohne jedoch viel Erfolg damit zu haben. Elizabeth schaute absichtlich weg. Und als Kitty endlich aufmerksam wurde, fragte sie mit dem unschuldigsten Gesicht der Welt, »Was hast du denn, Mutter? Warum blinzelst du mir in einem Fort zu. Was soll ich denn?
Nichts, Kind, nichts. Du träumst, ich habe dir doch nicht zugeblinzelt.
Auch bei Bingleys nächstem Besuch war Mrs. Bennet wieder angestrengt darauf bedacht, Mittel und Wege zu finden, um ihren Gast und ihre Älteste von der störenden Gesellschaft ihrer anderen Töchter zu befreien. Da die anderen sich gerade zum Kartenspiel niedergesetzt hatten, glaubte Elizabeth, ihre Aufgabe, die Pläne ihrer Mutter zum Scheitern zu bringen, für eine halbe Stunde vernachlässigen zu dürfen, und zog sich in ihr Zimmer zurück, um einen Brief zu schreiben. Aber als sie ihren Brief beendet hatte und wieder in das Wohnzimmer zurückkehrte, musste sie zu ihrem unverhohlenen Erstaunen erkennen, dass ihre Mutter doch schlauer gewesen war als sie. Als sie die Tür öffnete, sah sie Jane und Bingley allein am Kamin stehen, anscheinend in ein ernsthaftes Gespräch vertieft, und wenn diese Feststellung auch noch keinen Verdacht in ihr erweckt hätte, so verrieten doch die Gesichter der beiden mehr als genug, als sie sich hastig voneinander abwandten. Die Situation war für die beiden gewiss nicht angenehm, aber für sie selbst, fand Elizabeth, war sie noch viel peinlicher. Niemand sagte ein Wort, und Elizabeth wollte sich schon unter irgendeinem Vorwand wieder entfernen, als Bingley auf Jane zuging, ihr etwas zuflüsterte und dann eilig das Zimmer verließ. Vor Elizabeth empfand Jane natürlich keine Scheu, wusste sie doch, dass ihre Mitteilung von ihr mit größter Freude aufgenommen werde. Sie lief also auf ihre Schwester zu, umarmte sie und gestand ihr tief bewegt, dass sie der glücklichste Mensch auf der Welt sei. »Es ist zu viel«, fügte sie hinzu, »viel zu viel, ich habe es nicht verdient. Ach, warum kann nicht jeder so glücklich sein?« Mit diesem Ausruf eilte sie aus dem Zimmer, um ihre Mutter zu suchen, die es mit so viel Geschick verstanden hatte, die Whist-Partie zu unterbrechen und mit Kitty abwartend oben im Zimmer saß. Allein gelassen musste Elizabeth über die Schnelligkeit lächeln, mit der eine Angelegenheit ihr Ende fand, die sie alle so lange Zeit mehr oder weniger bedrückt und bekümmert hatte. Eines Morgens, etwa eine Woche nach Bingleys Verlobung mit Jane, wurden die Bewohner Longbourns plötzlich auf das Geräusch eines Wagens aufmerksam und sahen durch die Fenster, wie eine Kutsche auf das Haus zufuhr. Ein Besuch zu so früher Stunde war etwas durchaus Ungewöhnliches, und weder der Wagen selbst, der von Postpferden gezogen wurde, noch die Livree des Dieners auf dem Kutschbock waren ihnen bekannt. Während Mrs. Bennet und ihre Töchter sich in nutzlosen Mutmaßungen über die Person des Ankömmlings ergingen, öffnete sich die Tür und ihr Besuch trat ein. Es war Lady Catherine de Bourgh, Tante von Mr. Darcy. Natürlich waren sie alle auf eine Überraschung gefasst gewesen, aber ihr Erstaunen übertraf nun doch alle Erwartungen. Elizabeth war sogar noch verwunderter als ihre Mutter und Kitty, obwohl die beiden doch Lady Catherine noch nie gesehen hatten. Die hohe Dame betrat das Zimmer mit einem noch unliebenswürdigeren Gesicht als sonst, beantwortete Elizabeths Begrüßung lediglich mit einem flüchtigen Kopfnicken und setzte sich, ohne ein Wort zu sprechen. Nach einem Augenblick des Schweigens sagte sie betont förmlich zu Elizabeth: »Ich hoffe, es geht Ihnen gut, Miss Bennet. Diese Dame dort, nehme ich an, ist Ihre Mutter.« Elizabeth bestätigte es kurz. »Und dieses Mädchen da ist wahrscheinlich eine Ihrer Schwestern.« »Ja, gnädige Frau«, sagte Mrs. Bennet, entzückt über die Gelegenheit, sich mit dieser hochgeborenen Dame unterhalten zu können. »Sie ist meine zweitjüngste Tochter, meine allerjüngste hat kürzlich geheiratet und meine Älteste geht gerade im Garten mit einem jungen Mann spazieren, der demnächst auch ein Mitglied unserer Familie werden wird.« »Sie haben hier einen sehr kleinen Park«, erwiderte Lady Catherine nach einer Pause. »Gewiss, mit dem von Rosings ist der natürlich nicht zu vergleichen, davon bin ich überzeugt, gnädige Frau, aber ich versichere Ihnen, er ist bedeutend größer als der von Sir William Lucas.« Mrs. Bennet bot ihrem Gast einige Erfrischungen an, aber Lady Catherine lehnte es ebenso nachdrücklich wie unhöflich ab, irgendetwas zu sich zu nehmen. Dann erhob sie sich und sagte zu Elizabeth: »Miss Bennet, Sie scheinen da hinter Ihrem Rasen ein sehr malerisches kleines Gehölz zu haben, das ich mir gern einmal ansehen würde, wenn Sie mich dahin begleiten wollen.« »Ja, geh, meine Liebe«, rief Mrs. Bennet, »und zeige Lady de Bourgh, wie hübsch es dort ist. Unser Wäldchen wird ihr gewiss gefallen.« Elizabeth gehorchte. Sobald sie sich im Schatten der Bäume befanden, begann Lady Catherine: »Sie können sich über den Zweck meiner Reise hierher schwerlich im Unklaren sein, Miss Bennet.
Ihr Herz und mehr noch Ihr Gewissen müssen Ihnen sagen, warum ich gekommen bin.«
Elizabeth blickte sie mit ungeheucheltem Erstaunen an. »Sie irren sich, gnädige Frau. Ich habe nicht die geringste Ahnung, welchem Umstand ich die Ehre Ihres Besuchs verdanke.«
»Miss Bennet«, erwiderte Lady Catherine in ärgerlichem Ton, »Sie sollten wissen, dass man mich nicht zum Narren halten kann. Mir ist vor zwei Tagen eine höchst alarmierende Nachricht zu Ohren gekommen. Man erzählte mir, dass nicht nur Ihre Schwester im Begriff sei, eine für Sie sehr vorteilhafte Ehe einzugehen, sondern dass auch Sie, Miss Elizabeth Bennet, sich aller Voraussicht nach in Bälde verheiraten würden, und zwar mit meinem eigenen Neffen Mr. Darcy. Obwohl ich nicht daran zweifelte, dass das nur ein unverschämtes Gerücht sein konnte, entschloss ich mich sofort, hierher zu reisen, um Ihnen meinen Standpunkt in dieser Angelegenheit klarzumachen.«
»Wenn Sie das Gericht für unwahr hielten«, entgegnete Elizabeth, während sie vor Erstaunen und Empörung errötete, »warum haben Sie sich dann die Mühe gemacht, persönlich hierher zu fahren?«
»Ich erwarte, dass diesem Gerücht sofort aufs Energetischste widersprochen wird.«
»Ihre Reise nach Longbourn und Ihr Besuch bei mir und meiner Familie«, sagte Elizabeth kühl, »wird, fürchte ich, eher als eine Bestätigung aufgefasst werden, falls so ein Gerücht überhaupt verbreitet wurde.«
»Falls? Ja, haben Sie denn wirklich die Stirn zu behaupten, nichts davon zu wissen? Haben Sie und Ihre Familie es nicht selbst in Umlauf gesetzt?«
»Ich habe nie etwas davon gehört.«
»Und können Sie mir ebenfalls versichern, dass keine Ursache dazu vorliegt?«
»Ich rühme mich nicht, ebenso offen zu herzig zu sein wie Sie, gnädige Frau. Es steht Ihnen natürlich frei, mir Fragen zu stellen, aber wie weit ich sie beantworte, das ist wohl meine Sache.«
»Das ist wirklich der Gipfel. Miss Bennet, ich bestehe auf eine Antwort. Hat mein Neffe Ihnen einen Antrag gemacht?«
»Sie halten das doch selbst für ausgeschlossen, gnädige Frau.«
»Miss Bennet, wissen Sie, mit wem Sie reden? Ich bin eine solche Sprache nicht gewöhnt. Bis auf seine unmündige Schwester bin ich seine nächste Verwandte und daher berechtigt, von seinen Heiratsabsichten unterrichtet zu werden.
Das gibt Ihnen aber nicht das Recht, die meinen zu erfahren, und Ihr Benehmen gibt mir keine Veranlassung, Sie darüber aufzuklären.«
»Unterbrechen Sie mich gefälligst nicht. Ich verlange, dass Sie mich anhören. Meine Tochter und mein Neffe sind füreinander geschaffen. Mütterlicherseits stammen sie von derselben alten Adelsfamilie ab und väterlicherseits ebenfalls von einer sehr ehrenwerten alten, wenn auch nicht adeligen Familie. Beide Vermögen ergänzen sich aufs Beste. Und was können Sie dem entgegenhalten? Nichts als die Anmaßungen eines jungen Mädchens ohne Familie, ohne Vermögen und ohne irgendwelche Beziehungen. Wenn Sie vernünftig wären, würden Sie schon in Ihrem eigenen Interesse nicht wünschen wollen, den Kreis, in dem Sie aufgewachsen sind, zu verlassen.«
»Ich wüsste nicht, inwiefern ich durch eine Heirat mit Ihrem Neffen in eine andere Sphäre hinüberwechseln würde. Er stammt aus bester Familie und ich ebenfalls. In dieser Beziehung dürften wir uns wohl ebenbürtig sein.«
»Jawohl, Ihr Vater, ja, er ist ein Mann von Stand. Aber Ihre Mutter und Ihr Onkel und Ihre Tanten. Glauben Sie etwa, ich wüsste über deren Herkunft und Beruf nicht Bescheid?«
»Was auch meine Verwandten mütterlicherseits immer sein mögen«, sagte Elizabeth, »wenn Ihr Neffe sich nicht an Ihnen stößt, kann es Ihnen doch gleichgültig sein.«
»Sagen Sie mir jetzt endlich, ob er sich mit Ihnen verlobt hat!«
Obwohl Elizabeth diese Frage um keinen Preis der Welt beantwortet haben würde, nur um Lady Catherine einen Gefallen zu tun, konnte sie doch nicht umhin, nach einem Augenblick des Zögerns zu sagen, »Nein, gnädige Frau.« Lady Catherine atmete sichtlich erleichtert auf.
»Und versprechen Sie mir«, fuhr sie fort, »dass es auch nicht zu einer Verlobung kommen wird.«
»Das kann ich Ihnen nicht versprechen.«
»Miss Bennet, Sie setzen mich wirklich in Erstaunen. Ich erwartete, in Ihnen eine vernünftigere junge Dame vorzufinden. Aber geben Sie sich keine Täuschungen darüber hin, dass ich etwa meine Meinung ändern könnte. Ich werde nicht eher von hier fortgehen, bis Sie mir dieses Versprechen gegeben haben.
Und ich werde Ihnen niemals ein solches Versprechen geben, gnädige Frau. Ich bin durch solch sinnlose Begründungen nicht einzuschüchtern. Ich begreife durchaus, dass Sie Ihre Tochter mit Mr. Darcy zu verheiraten wünschen, aber glauben Sie denn ernsthaft, dass mein Versprechen, Ihren Neffen abzuweisen, ihn veranlassen würde, seine Cousine zu heiraten? Erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, Lady Catherine, dass die Gründe, mit denen Sie Ihr merkwürdiges Anliegen an mich rechtfertigen, ebenso töricht sind wie das Anliegen selbst. Sie haben sich allerdings weitgehend in meinem Charakter geirrt, wenn Sie annehmen, ich könnte auf solche Weise mürbe gemacht werden. Ich weiß nicht, was Ihr Neffe über Ihre Einmischung in seine Privatangelegenheiten denkt, aber jedenfalls haben Sie kein Recht, sich in meine Angelegenheiten zu mischen. Ich muss Sie daher bitten, mich nicht weiter zu diesem Thema zu belästigen.«
»Ist das Ihre ehrliche Überzeugung?« »Das ist Ihr endgültiger Beschluss.« Sehr gut. Jetzt weiß ich wenigstens, was ich zu tun habe. Bilden Sie sich nur ja nicht ein, Miss Bennet, dass Ihr Ehrgeiz sich bezahlt machen wird. Ich wollte Sie auf die Probe stellen und hoffte, Sie würden Vernunft annehmen. Aber verlassen Sie sich darauf. Ich werde meinen Willen schon durchsetzen.
Auf solche Weise tobte Lady Catherine, bis sie an ihrem Wagen angelangt waren. Bevor sie einstieg, wandte sie sich noch einmal zu dem jungen Mädchen und sagte,
»Ich verabschiede mich nicht von Ihnen, Miss Bennet. Ich bitte Sie auch nicht, mich Ihrer Mutter zu empfehlen. Sie haben sich jeden Anspruchs auf Höflichkeit versagt. Ihre Haltung hat mein größtes Missfallen erregt.«
Elizabeth antwortete nichts darauf und kehrte langsam ins Haus zurück, ohne auch nur den Versuch zu machen, den Zorn der hohen Dame zu beschwichtigen. Anstelle des Briefes von Darcy, den Elizabeth halb und halb erwartet hatte, brachte Bingley wenige Tage nach Lady Catherines Besuch seinen Freund selbst wieder mit zurück. Sie kamen bald nach dem Frühstück, und Bingley, der mit Jane allein sein wollte, schlug sogleich einen Spaziergang vor, ehe noch Mrs. Bennet Darcy von dem Besuch seiner Tante erzählen konnte, wie Elizabeth befürchtet hatte. Sein Vorschlag fand Anklang. Bingley und Jane ließen die anderen vorausgehen und folgten ihnen in gemächlicherem Schritt, und bald hatten sie Darcy, Elizabeth und Kitty aus den Augen verloren. Ihr erstes Ziel war Lucas Lodge, wo Kitty ihre Freundin Maria besuchen wollte. Elizabeth setzte ihren Weg, nachdem Kitty sie verlassen hatte, allein mit Darcy fort, ohne auf die beiden anderen zu warten. Jetzt war also der Augenblick für die Entscheidung gekommen. »Mr. Darcy, ich bin eine sehr selbstsüchtige Person und kann keinerlei Rücksicht auf Ihre Gefühle nehmen, da es gilt, mich selbst von einer drückenden Last zu befreien. Ich muss Ihnen endlich danken für Ihre beispiellose Güte gegen meine arme Schwester Lydia. Seitdem ich davon Kenntnis bekommen habe, bedrückt es mich, dass ich Ihnen nicht sagen durfte, wie von Herzen ich dankbar für Ihre Hilfe bin. Wüsste meine Familie davon, dann würden Sie nicht bloß mit meiner Dankbarkeit Vorlieb nehmen müssen. »Wenn Sie mir schon unbedingt danken müssen«, antwortete er, »dann tun Sie es bitte nur in Ihrem eigenen Namen. Ich will nicht leugnen, dass mir der Gedanke, Sie dadurch wieder froh zu machen, vor allen anderen Überlegungen kam. Ihre Familie schuldet mir nichts. So viel ich auch von ihr halte, ich glaube, ich dachte ausschließlich an Sie.« Elizabeth wusste in ihrer Verlegenheit nicht, was sie erwidern sollte. Nach einer kleinen Pause fügte Darcy hinzu, »Sie sind zu ehrlich, um mich täuschen zu wollen. Wenn Sie noch genauso denken wie im letzten April, dann sagen Sie mir es bitte ohne Schonung. Meine Gefühle und Wünsche sind unverändert geblieben, aber ein Wort von Ihnen genügt und ich werde nie wieder darüber sprechen.« Elizabeth erkannte, wie ungewöhnlich peinlich ihm das alles sein musste. Sie hörte aus seinen Worten seine Unruhe und Besorgnis heraus und zwang sich daher zu einer Antwort. Sie gab ihm, wenn auch etwas stockend zu verstehen, dass ihre Gefühle sich seit dem Frühjahr so sehr geändert hätten, dass sie heute über seine Versicherung nur Freude und Dankbarkeit empfinden konnte. Diese Antwort löste ein Glücksgefühl in ihm aus, wie er es vielleicht noch nie gekannt hatte, und er gab ihm mit so vernünftigen und warmen Worten Ausdruck, wie man sie nur von einem Liebenden erwarten kann. Hätte Elizabeth es gewagt, ihn anzusehen, dann wäre sie gewahr geworden, wie gut ihm diese von Herzen kommende Freude zu Gesicht stand. Aber auch wenn sie es nicht sehen konnte, so konnte sie es doch hören. Und jedes Wort, das er zu ihr sprach, zeigte ihr, wie viel sie ihm bedeutete und ließ sie seine Liebe immer stärker empfinden. Er erzählte, dass das Glück, das er jetzt in Händen halte, nicht zuletzt das Werk seiner Tante sei, die ihn auf ihrer Durchreise durch London aufgesucht habe, um ihm von ihrem Besuch auf Longbourn und dem Inhalt ihrer Unterredung mit Elizabeth zu berichten. Sie habe sich bemüht, möglichst Wort für Wort Elizabeths Antworten wiederzugeben, da diese nach Ansicht seiner Tante besonders geeignet waren, um ihrem Neffen die empörende Eigenwilligkeit und Halsstarrigkeit dieser Person zu beweisen und um ihnen das Versprechen abgeben zu lassen, das sie auf Longbourn vergeblich gefordert hatte. Aber Lady Catherine hatte kein Glück. Ihr Bericht bewirkte genau das Gegenteil von dem, was sie damit bezwecken wollte. »Ihre Worte ließen mich wieder hoffen«, sagte er, »wie ich nie zuvor zu hoffen gewagt hatte. Ich kannte dich doch gut genug, um zu wissen, dass du in deiner offenen, ehrlichen Art mit deiner Abneigung gegen mich nicht hinter dem Berg gehalten hättest, wenn du selbst von dieser Abneigung noch fest überzeugt gewesen wärest.« Elizabeth errötete und lachte, als sie antwortete, »Ja, meine Offenheit hast du ja allerdings zu Genüge kennengelernt, um mir auch das zuzutrauen.
Nachdem ich dir meine Meinung so ins Gesicht gesagt hatte, würde es mir natürlich auch nichts ausgemacht haben, dich vor deiner ganzen Verwandtschaft schlecht zu machen. Nun, hatte ich es anders verdient? Deine Anschuldigungen beruhten ja auf falschen Voraussetzungen und Missverständnissen, aber mein Betragen gegen dich war so unverzeihlich, dass noch viel schwerere Vorwürfe berechtigt gewesen wären. Wir wollen uns jetzt doch nicht darum streiten, wer sich wegen jenes Abends mehr vorzuwerfen hat, sagte Elizabeth. Ganz einwandfrei haben wir uns wohl beide nicht benommen. Aber seitdem, hoffe ich, hat unsere Höflichkeit gegeneinander große Fortschritte gemacht. Sie achteten nicht mehr darauf, wohin sie gingen. Es gab zu viel, was gedacht, gefühlt, besprochen werden musste, als dass sie noch für irgendetwas anderes hätten Sinn haben können. Mrs. Bennet schwelgte aus vollem Herzen im Mutterglück, ihre beiden bestgeratenen Töchter so vorteilhaft verheiratet zu wissen. Man kann sich denken, mit welchen stolzen Gefühlen sie späterhin von Mrs. Darcy sprach oder Mrs. Bingley besuchte. Ich wünschte aufrichtig, um ihrer Familie willen, ich könnte berichten, dass die Erfüllung ihrer heißesten Wünsche sie für den Rest ihres Lebens in eine liebenswerte und vernünftige Frau verwandelt hätten. Aber vielleicht ist es um ihres Mannes Willens ganz gut, dass ich das nicht tun kann. Es wäre ja denkbar, dass ihm eine so ungewohnte Art häuslichen Glücks nicht bekommen wäre und er die gelegentlichen Nervenkrisen und die unverbesserliche Torheit seiner Gattin nur schwer entbehrt hätte. Mr. Bennet vermisste seine zweite Tochter außerordentlich. Seine Anhänglichkeit an sie veranlasste ihn, sich jetzt bald häufiger als je zuvor von Longbourn und seiner geliebten Bibliothek zu trennen. Er genoss seine Besuche auf Pemberley sehr, besonders wenn er dort unerwartet auftauchen konnte. Jane und Bingley blieben nur ein Jahr auf Netherfield wohnen. Die nahe Nachbarschaft ihrer Mutter und der Verwandten in Meryton wurden selbst seinem duldsamen Wesen und ihrem liebevollen Herzen zu viel. Der Lieblingswunsch seiner Schwester ging, nicht zuletzt aus diesem Grunde, endlich in Erfüllung. Er kaufte sich in der Nähe von Pemberley an, und zu allem übrigen Glück lebten Elizabeth und Jane nun kaum 30 Meilen voneinander entfernt. Kitty verbrachte sehr zu ihrem Vorteil die meiste Zeit bei der einen oder anderen ihrer älteren Schwestern. Sie wurde dem schlechten Einfluss Lydias sorgfältig ferngehalten, und ihr Vater verweigerte ihr aufs Entschiedenste die Erlaubnis, den wiederholten Einladungen von Mrs. Wickham Folge zu leisten. Mary war die einzige der Schwestern, die zu Hause blieb. Und da Mrs. Bennet niemals allein sein konnte, wurde sie mehr und mehr von ihren Studien abgehalten. Sie gewöhnte sich allmählich daran, sich unter fremden Menschen zu bewegen und verspürte nur noch selten Lust, irgendwelche gewichtigen Sentenzen von sich zu geben. Auch brauchte sie nicht länger zu fürchten, dass man sie zu ihrem Nachteil mit ihren schöneren Schwestern verglich, und ihr Vater gewann den Eindruck, dass ihr dieses neue Leben, das sie jetzt führte, gar nicht so übel gefiel. Was Lydia und Wickham betraf, so machte die Heirat der beiden Schwestern keinen nachhaltigen Eindruck auf sie. Er trug die Gewissheit, dass Elizabeth nun die ganze Größe seiner Undankbarkeit und Verlogenheit erfahren werde, mit philosophischer Gelassenheit und ließ trotz allem, was geschehen war, die Hoffnung nicht fahren, dass er Darcy doch noch eines Tages dazu überreden könne, endlich etwas für ihn zu tun. Der Glückwunschbrief, den Elizabeth von Lydia erhielt, bewies ihr deutlich, dass jedenfalls seine Frau eine solche Hoffnung hegte. Georgiana Darcy wohnte jetzt ständig auf Pemberley, und zu Darcys Freude waren seine Frau und seine Schwester einander so herzlich zugetan, wie er es erhofft hatte. Georgiana hegte die größte Verehrung für Elizabeth, obwohl sie anfangs nicht selten erschrak, wenn sie hörte, wie lebhaft Elizabeth mit ihrem Mann umsprang. Sie musste jetzt ansehen, wie ihr Bruder, zu dem sie immer mit einem Respekt aufgesehen hatte, der ihre Liebe zu ihm fast noch übertraf, wie diese Respektperson ganz respektwidrig geneckt wurde. Sie konnte jetzt ihr Wissen um manche Erfahrung bereichern, zu der sich ihr früher keine Gelegenheit geboten hatte. An Elizabeths Beispiel lernte sie, dass eine Frau sich ihrem Mann gegenüber Freiheiten herausnehmen darf, die ein Bruder seiner um 10 Jahre jüngeren Schwester niemals gestatten wird. Lady Catherine war natürlich höchst empört über die Heirat ihres Neffen, und da sie in ihrer Antwort auf seinen Brief ihrer Offenheit keinerlei Zwang auferlegte, enthielt der Brief so viele Beleidigungen, vor allem für Elizabeth, dass die Verbindung zwischen den beiden Häusern für eine lange Zeit abgebrochen war. Aber schließlich überredete Elizabeth ihren Mann, die Unfreundlichkeit seiner Tante zu vergessen und eine Versöhnung anzubahnen.
Nach einigem anfänglichen Widerstand ließ Catherine sich schließlich dazu herbei, sich persönlich davon zu überzeugen, wie Elizabeth sich als Herrin von Pemberley ausnahm. Ob nun aus Liebe zu ihrem Neffen oder aus bloßer Neugierde, mag dahingestellt bleiben. Mit den Gardiners verband sie nach wie vor die herzlichste Freundschaft. Darcy sowohl wie Elizabeth bewahrten für diese beiden treuen Menschen stets ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit. Waren sie es doch gewesen, die Elizabeth nach Derbyshire gebracht und damit den Grundstein zu ihrem Glück gelegt hatten.